So, fangen wir mal an. Mein Name ist Mirko da Silva. Ich bin Pirat. Ich bin heute hier, um euch ein bisschen was über die Wurzeln, die Gegenwart und die Perspektiven der globalen Piratenbewegung zu erzählen. Eigentlich sollte das die Piraten Lilly machen aus Leipzig. Die hat leider kurzfristig abgesagt. Das ist zur Entschuldigung, warum ich so unheimlich toll vorbereitet bin und so spät da war. Ich freue mich, dass ihr den Raum hier quasi ausfüllt. Die Damen und Herren, die vielleicht da vorne noch reinrücken wollen, die vorne sind noch Sitzplätze frei. So. Also, wie ihr schon seht, vorne an der Folie, Project for a New Pirate Century, es geht uns um nichts anderes als die Weltherrschaft, wie das hier so ist. Wir erleben im Verlauf der digitalen Revolution wesentliche Umbrüche in der Gesellschaft, die viele Chancen, aber auch viele Gefahren mit sich bringt. Und wir verstehen uns so ein bisschen wie die Arbeiterbewegung der Industrialisierung, nur halt fürs digitale Zeitalter. Wir sind heute hier, um an diesem entscheidenden Moment der menschlichen Entwicklung die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Das ist unser Anspruch, den wir haben, und da tun wir eine Menge für. Wir tun das ja auf sehr unterschiedliche Weise, um mal den Einstieg zu kriegen. Dauert jetzt ein bisschen, lang, aber egal. Das ist ein Tweet, der ist ein paar Tage alt aus Twitter. Da haben die griechischen Piraten, von denen wir bisher noch gar nichts gehört haben, haben einfach mal, das war ihr erster Tweet, ihr Eingangstweet überhaupt, Revolution. Fand ich total sexy, zumal das Griechische mächtig ist. Ne? Also das ist die Originalschreibweise Piraten, Pirates, das ist der griechische Ursprung, der Angreifer, der Wagemutige, der Herausforderer, sowas in der Art. Das übersetzt. Und auch wenn ich jetzt eigentlich ein Befürworter der Evolution bin und nicht so der Revolution, fand ich schon ganz sexy. Piraten gibt es seit 3000 vor Christus, gab es die ersten Aufzeichnungen. Vor allem im Balkangelände, Griechenland, und da komme ich jetzt mal zu, das ist zum Beispiel eine serbische Piratenpartei, die sich auch gerade vor ein paar Tagen gegründet hat. Die poppen mir wie Pilze aus dem Boden quasi auf der ganzen Welt. Die habe ich dann pronounced, habe denen ein bisschen Werbung gemacht, dass es die jetzt auch gibt, und haben die zurückgeschrieben. Serbien war halt schon seit Generationen, seit Jahrhunderten, seit Zeitaltern Piratenland. Haben sie ja nicht ganz Unrecht. Also Piraten sind irgendwie jetzt gar nichts Deutsches, auch nichts Schwedisches, sondern findet man eigentlich auf der ganzen Welt. Schon immer. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Bisschen weit ausholen quasi. Also wir sehen hier das östliche Mittelmeer. Die Inselstrukturen, die sich ja in der Ägäis, die es da gibt, bieten sich quasi an als Verstecke für Seeräubernester, für die strategischen Überlegungen, die es gab, die ägyptischen Reiche, das Osmanische Reich später, die griechischen Herrschaften, die selber auch überzeugte Piraten waren. Kreta war lange Pirateninsel beispielsweise. Da wurde auch schon ordentlich Gas gegeben. Das ist eine Illustration. Um 1400 vor Christus ist die entstanden oder beschreibt da eine große Seeschlacht, die der Ramses geführt hat. Ramses III. Oder V., ich weiß es nicht mehr. Der hat also diese Seevölker, die sich zusammengeschlossen hatten gegen das ägyptische Imperium quasi, hat er da in einer entscheidenden Schlacht besiegt und hat da quasi der vorchristlichen, dem Piratentum im östlichen Mittelmeer quasi den Todesstoß gegeben mit. Deswegen wurde die Schlacht, weil die so bedeutend war, auch dementsprechend festgehalten. Also hier Ramses, man sieht, der große Imperator, der große Führer und das ganze Kopfzeug dahinten, das sind die Piraten, die dann an den Schellen vor Alexandria vernichtend geschlagen wurden. Wenn man sich über die Piraterie unterhält und darüber nachdenkt, dann kommt man nicht drum herum, das auch in einem geopolitischen Zusammenhang zu sehen. Oft sind es einzelne Grüppchen, die von sich reden machen, aber im Großen und Ganzen kann man da ein Muster drin erkennen. Es gab immer Leute, die sich etwas Größerem, einem, ich sag's jetzt mal überspitzt, Monopol nicht anpassen wollten, einem Meinungsmonopol, einem König oder einer, später kommen wir noch drauf, eine East India Company oder einer Jurisdiktion eines grausamen Königs beispielsweise, der seine Seeleute übelst geknechtet und quasi versklavt hat. Also immer dieser Rebellentum, dieser Drang nach Freiheit, daran auszubrechen. Und da gibt es viele Parallelen, die ich jetzt im Laufe des Vortrags noch aufzeigen möchte. Ja, das ist nicht der Schädel von Klaus Störtebeker, er könnte es aber sein. Das ist in Hamburg ein gepfählter Schädel, wie man sieht. Ein Original auch aus der Zeit. damals gab es dieses Wechselspiel zwischen Imperium und, sagen wir, normalen Leuten, die sich da nicht anpassen wollten. Da war das Imperium, hieß Hanse. Die großen Hansestädte an der Ost- und an der Nordsee hatten sich zusammengeschlossen, zu Handelsverbünden. Und es war für den normalen Menschen gar nicht mehr machbar, Handel zu treiben, ohne an der Hanse vorbeizukommen, also an diese Zölle abzuführen und nach deren Nase Regeln zu pfeifen. Dagegen haben sich die Lickedeler, das ist eine Piratengruppe, die in der Ostsee fungiert hat, haben sich zusammengeschlossen, haben diese Handelsembargen, die die Hanse aufgebaut hat, durchbrochen. Die Vitualien-Brüder, auch eine Gruppe, gleichen quasi, die sich eben gegen dieses Monopol gestellt haben. Ja. Nach der Hanse kam erstmal eine Zeit lang nicht, sondern kam die East India Company. Das ist mit der Netherlands East Company, das ist die holländische Version davon, aus den beiden Königshäusern, der Prototyp quasi eines Konzerns, wie es heute viel mehr gibt. Die haben sich halt darauf spezialisiert, die Kolonien in aller Herren Länder, hier wird das Bild abgezeigt, in Afrika, haben da Sklaven, Bodenschätze, was auch immer, dort weggeschafft, haben da ordentlich Handel mitgetrieben und hatten durch ihre Legitimation, durch die Königshäuser eben auch ein Monopol darauf. Ich zeige euch jetzt hier noch ein paar Bilder, wie das damals vonstatten gegangen ist. Und den einen oder anderen wird es vielleicht enttäuschen, aber selbst ein großer Denker wie Voltaire beispielsweise, der oft in unseren Kreisen zitiert wird, war finanziell daran beteiligt an Sklavenhandel, hat den Nordlinzer verteidigt mit einem, ich kann das mal so aus dem Gedächtnis wiedergeben, dass der Weiße dem Neger so nah sei wie der Schwarze dem Affen. Also der findet das völlig okay. Muss man vielleicht in dem Kontext der damaligen Zeit sehen. Die Aufklärung kam halt erst mit ihm oder nach und hat danach gewirkt. Viele Piraten sind entlaufene Sklaven oder gemeuterte Sklaven. Das ist also auch überliefert, die aus Westafrika eingeschifft wurden, unter solchen Bedingungen in Richtung Karibik, auf die Plantagenfelder, die Zuckerrohr- und Kaffeefelder des spanischen Königshauses oder eben des britischen Königshauses. Da gab es dann auch mal einen Schiffbruch, da konnten Leute fliehen oder eine Meuterei und dergleichen. Und die wurden herrenlos, staatenlos auf einem fremden Kontinent. Was haben die gemacht? Die haben sich zusammengetan und haben geguckt, dass sie mehr oder weniger am Fressen bleiben. Was ja nicht immer so ganz einfach ist, sieht man ja in heutigen Tagen auch. Ja, um das Ganze noch zu dramatisieren, habe ich diese Illustration dazu gezogen, die eben die Frage stellt, ob der Schwarze nicht doch irgendwie den Mann und Mitmensch und Bruder ist. Rhetorische Frage. Die Frage richtet sich an die hier. Wer jetzt glaubt, das ist eine Länderflagge, der irrt sich. Man könnte es meinen, hat da gewisse Ähnlichkeit mit bekannten Flaggen, die heute auch noch Imperien führen. Und Rohstoffzulieferwege sichern und da halt ihre Imperienkriege führen. Das ist eben die Flagge der East India Company, bekannt eigentlich durch Pirates of the Caribbean, diesen Disney-Film. Sollte eigentlich jedem Begriff sein. Genau. Diese Flagge zeige ich deswegen, weil ich gleich noch zwei neue Flaggen zeigen werde. Und das ist quasi als Symbol des ewigen Gegenspielers eines Piraten. Genau. Nach Störtebeker und dem Einsetzen des Sklavenhandels und der Aufteilung, quasi der kompletten Aufteilung der Welt, gab es auf der ganzen damals bekannten Welt nur noch wenige Eckchen, die ja nicht irgendeinem König gehörten oder wo noch kein Gouverneur eingesetzt hatte und seine Armee da herrschen ließ. Diese Eckchen findet man hier. Und bevor ich gleich einen Themasprung mache, wie gesagt, die Karte ist schon sehr alt. Hier vorne, seht ihr diesen kleinen Fliegenschiss hier? Navassa Island. Ich mache es mal ein bisschen größer. Da werde ich gleich noch drauf zurückkommen. Ja, einen habe ich noch, ne? Hier kann man es erkennen. Also hier oben ist Guantanamo Bay beispielsweise. Das sollte auch jedem ein Begriff sein. Mitten im kubanischen Territorium, völkerrechtswidrig, obwohl die Verträge ausgelaufen sind, die gehen einfach nicht weg. Aber die sind da. Guantanamo. Hier ist Haiti, also die Hispaniola-Halbinsel, hier mit der Dominikanischen Republik heute. Und das gehört heute zu Haiti. Und 80 Seemeilen etwa davor ist Navassa Island. Jamaika kennt ja auch jeder. Gut. Port Royal war übrigens hier in etwa. Da gab es, als Port Royal untergegangen ist damals, und durch einen Erdrutsch ist ein Stück Insel der Insel weggebrochen. Die Stadt gab es dann nicht mehr, wurde auch nicht mehr richtig aufgebaut. Aber die Nähe ist quasi so ein Piratendreieck. So. Huch, da haben wir es nochmal größer. Genau. Jetzt versuche ich den Sprung in die Neuzeit zu kriegen. Dazu habe ich mir diese SVG-Grafik runtergeladen und habe die ein bisschen, wie Piraten das immer machen, wir kopieren gerne, verändern ein bisschen was und dann teilen wir es mit anderen Leuten. Copy, Share, Remix. Remix, Share, das ist unser Piratendreisatz. Das Ding ist eigentlich soweit ganz original. Einzigster Unterschied ist, da stand vorher nur in Klammern US. Und heute steht da Umumoa, formerly US. Warum ist das so? Verrate ich euch gleich. So, nach dem kleinen Ausflug in die Geschichte der Piraten, kommen wir zur Neuzeit. The Pirate Bay sagt auch irgendwas. Ein Torrent-Tracker, den jetzt mehr oder weniger das Zeitliche segnet. Ist in Schweden entstanden, aus dem Grundbedürfnis heraus zu kopieren. Im Grunde IT, das ganze Internet funktioniert durch Kopieren, nur durch Kopien. Jede CPU hat mehr Kopierbefehle als Rechenbefehle. Wenn ich jemandem eine E-Mail sende, dann sende ich die mir nicht, sondern ich kopiere sie ihm. So läuft das alles. Also das ganze Netz läuft auf Kopieren hinaus. Die ganze menschliche Entwicklung läuft auf Kopieren hinaus. Affe sieht, Affe tut. Das ist das Grundkredo, warum wir heute über eine Technik verfügen, ja, die wir einfach haben. So. Und The Pirate Bay hat es geschafft, sich den Unmut eines Imperiums auf sich zu ziehen. Das Anti-Pirate Bayern, das ist das Anti-Piratenbüro, eine Lobbygruppe, eine Verfolgungsgruppe quasi für Urheberrechtsverletzungen, die genau wie in Deutschland auch versucht, da investigativ tätig zu werden, einzelne User verklagt hat mit horrenden Schadensersatzsummen, weil die sich einen neuen Blockbuster aus dem Netz gezogen haben und dergleichen und so fort. In Schweden hat sich als Reaktion auf diesen massiven Eingriff der in die Privatsphäre teilweise und der Verfolgung dieser Urheberrechtsverletzung dieses Pirate Bayern gegründet. Und die verstehen sich jetzt nicht als politische Partei oder was auch immer, sondern als Lobbygruppe. Also die versuchen, die Öffentlichkeitsarbeit dahingehend zu leisten, dass da ein Bewusstseinswandel vor allem der herrschenden politischen Kaste stattfindet. Ja, wie es eben so ist mit NGOs und wenn man den Leuten gut zuredet, das hilft bis zu einem gewissen Grade. Da immer, wo es ans Geld geht, ist das leider nicht der Fall. Das war 2006, am 1. Januar 2006 in Stockholm in Schweden der Fall. Da hat sich jemand, das ist der Rasmus Fleischer hier übrigens von Pirate Bayern, auf eine Rede im Februar 2006 in Stockholm. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. Also man ist aus dem Dunkel des Internets, ist man das erste Mal auf die Straße gegangen und hat angefangen, seine Rechte geltend zu machen. Und dieser Mann hier, einer der verrücktesten, die ich überhaupt kenne, das ist der Rick Falkwinge. Das ist quasi der Gründervater der Piratenparteien. Der hat am 1. Januar 2006 einen tiefen Schnitt in seinem Leben gemacht. Der hatte sich vorher schon umbenannt, der hieß vorher anders, Dick Dixon oder so, also irgendwas, was man in der deutschen Übersetzung, wie man nicht heißen möchte, wenn man Politik macht. Also er hat seinen Namen geändert, in Rick Falkenschwinge, bisschen Poet halt, ne? Hat seinen Job an den Nagel gehängt, beziehungsweise ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen und hat einen Kredit um ungefähr 80.000 Euro umgerechnet, hat er aufgenommen und hat sich in den Kopf gesetzt, ich gründe jetzt eine Partei. Er hat seine Idee ins Netz gestellt und ja, was dann folgte, das Symbol habt ihr vielleicht alle schon gesehen, das ist eine beispielslose Erfolgsgeschichte im Grunde, also was kann eigentlich nur das Internet hervorbringen. Die Idee hat sich noch im Jahr 2006, innerhalb der ersten drei Tage waren 3.000 Leute daran interessiert, haben gesagt, ey, wir machen mit. Die Idee nahm ihren Lauf im Oktober, am 10. Oktober, glaube ich, 10. September, 2006 haben wir in Deutschland, in Berlin, mit 53 Leuten in der Seabase die Deutsche Piratenpartei gegründet. Und warum das so ist, ganz klar, da steht es, gute Ideen sind dafür da, um kopiert zu werden. Also wir haben Gefallen daran gefunden, was die Schweden da machen und können uns da sehr mit identifizieren. Jo. Und da ist der andere Verrückte, den ich kenne, das bin ich, mit dem Rick Falkwinge, das ist 2007 auf dem Bundesparteitag. Da haben wir uns dann, das ist schon irgendwie nachts um zwei oder so, nach dem fünften Pilz. Warum? Ja? Auf jeden Fall, aber war ein netter Abend. Happy Meet and Greet. Und er hat mir in diesem Abend im Grunde erzählt, ich war mir nicht ganz klar, also ich fand das klasse, dass Privatkopien straffrei sein sollten. Ja? Und ich fand es klasse, dass der Staat nicht in die Privatsphäre der Bürger eingreifen soll. Und ich fand es klasse, dass da mehr Transparenz im Staat hängt. Aber was mir nicht eingeleuchtet hat, war eben dieser kurze Dreisatz, warum nur diese drei Themen, was hat das damit auf sich? Und er hat es mir erklärt, indem er sagte, pass auf, wie das, was wir jetzt vorhaben, diese drei Themen, die sind so unendlich wichtig, dass wir uns das nicht leisten können, wegen anderer Themen nicht koalitionsfähig oder nicht wählbar zu werden. Deswegen gehen wir jetzt den Weg der Adaption, also wir haben nur drei Kernthesen und gehen damit rein, bleiben dafür koalitionsfähig und schrecken keinen Wähler ab, weil wir vielleicht zu einer anderen Position irgendwas haben, was gar nicht so Mainstream ist. Was nämlich wichtig. Und das hat, wie man später dann gesehen hat, Entschuldigung, hier nochmal der Bundesvorstand, der aktuelle, hat das auch gefruchtet in Schweden. Aber was in Schweden funktioniert, muss in Deutschland nicht unbedingt funktionieren. Das ist jetzt nach 3 Jahren Piratenpartei so meine Auffassung. Ich war lange sehr davon überzeugt. Im Moment sieht es so aus, dass wir gar nicht drum rumkommen, uns thematisch zu erweitern. Dieser kurze adaptive Dreisatz des Rick Falkfinger, der funktioniert in Schweden super. Ist ein sehr kleines Land, aber Deutschland ist eben ganz anders und die Leute hier erwarten zwingend Fragen auch auf andere Themen ihrer Lebensbereiche. Und wenn man da keine schlüssige Antwort geben kann, dann ist man mehr oder weniger geliefert. Also im Wahlkampf in dem zurückliegenden Landtagswahlkampf war die von mir meistgegebene Antwort leider, tut mir leid, dazu hat die Piratenpartei noch keine Meinung, aber ich würde sagen so und so. Also da sehen wir jetzt gerade in Deutschland die Aufgabe, da Themen aufzunehmen vom Publikum, vom Wähler, von uns selbst quasi. Und da kann ich jeden nur auffordern, also wer meint, da fehlt noch irgendwas bei den Piratenparteiprogrammen, bringt euch ein, wir haben Wiki, da kann jeder seine Ideen reinschreiben und befruchtet die Diskussion. Und hängt euch irgendwas rein, irgendwas, was euch interessiert. Ja, das ist die Piratenweltkarte, wie sie sich zurzeit darstellt. Schwarz die registrierten Parteien, die auch an Wahlen zu Wahlen schon zugelassen wurden. Die blauen sind registrierte Parteien und die roten sind in Gründung. Also so. Und die ist auch nicht mal ganz aktuell, glaube ich, die ist schon 3 Monate alt. Wie gesagt, es geht jetzt um die Weltherrschaft. Hier nochmal für Europa, da kann man es ein bisschen besser sehen. Die zurückliegende Europawahl im Juni. Da waren wir mit den Schweden die einzigen, die teilgenommen haben, wenn ich mich recht erinnere. Und die Schweden haben uns gezeigt, wie es geht. Aber da komme ich dann gleich noch zu. Scheiße, gut, wir müssen durcheinander. Mit den Folien hier. Was die Schweden können, können wir auch. Das ist der Sächsische Landtag, Anfang des Jahres im Februar zum G-Denken. Da haben drei Piraten es geschafft, maskiert eine total hammersichere Polizeikette zu durchbrechen und für ein paar Fotos zu posieren. Ich glaube, 3 Fotos können wir machen, dann waren sie bei uns. Aber naja, wir haben es geschafft, waren wir so ganz nett. Und wir wollen das eben in Sachsen erreichen. Was die Schweden erreicht haben, das ist für uns, das sind unsere Kandidaten, die am 30.08. zur Wahl standen. Können wir mal kurz vorstellen, von links nach rechts, der Christian Dahlei, hier aus der Neustadt. Michael Winkler dürfte auch hier im Begriff sein, original. Meine Wenigkeit und der Thomas Grund, der auch gerade unter uns weilt. Thomas? Dann los, okay. Das war die sächsische Truppe, unsere Notbesetzung. Wir haben uns im Februar mit 8 Leuten getroffen zum Landesparteitag. Okay, wir machen jetzt Kandidaten in dem MNMU und raus bist du. Ja, da wird ja so ist gelaufen. Also die einen haben Vorstand gemacht und die anderen haben Kandidaten gemacht und damit hat jeder was zu tun. Leider haben wir damals den fatalen Fehler begangen, uns eben nicht für beide Wahlen zu entscheiden, sondern wir haben gesagt, hey, lieber 1000 Unterschriften sicher irgendwie zusammenkriegen und an der Landtagswahl teilnehmen, statt der 2000, die nötig waren für die Bundestagswahl. Im Nachhinein hat sich das natürlich als Tragödie herausgestellt, aber ist nun mal doof gelaufen. Kann man nichts machen. Wir sind alles Amateure und wir lernen dazu. Und das passiert uns sicher nicht nochmal. Hey, wir hatten sogar Presse. Ich möchte jetzt gar nicht so weit dran eingehen, aber ich wollte damit eigentlich nur symbolisieren, dass wir auch hier in Sachsen mittlerweile von den Medien wahrgenommen werden, vom politischen Gegner sowieso. Und in dem letzten halben Jahr hat sich in Sachsen eine Menge getan. Genau. Ja, Europawahl, das ist Christian Engholm, unser Europaabgeordneter in Brüssel, der erste Pirat und überhaupt der erste Parteizugehörige, der nicht zuerst in ein kommunales Parlament eingezogen ist, sondern wir sind auch die erste Partei, die gleich sich ins Europaparlament eingesetzt hat. Also wir machen alles ein bisschen anders als die anderen, aber ich finde, das ist nicht so der ganz verkehrte Weg. Mir gefällt das ganz gut. So, Christian, auch der war übrigens an einem Abend am Bundesparteitag, war der auch dabei. Die Schweden sind ganz schön trinkfest, muss ich feststellen. Ja, schönes Bild von der Freiheit statt Angst-Demo. Letzten Monat in Berlin. Da haben wir eigentlich zum ersten Mal festgestellt, nach dem Hype, sag ich mal, den es da gab um die Europawahl, also so ein großes Real-Life-Treffen von Piraten hat es noch nicht gegeben. Weil wer dabei war, der kann bestätigen, dass die Farbe Orange das Stadtbild deutlich dominiert hat. Und das war ein Gathering, ist letztlich auch so ausgeartet, der Love Parade Truck, von dem eigentlich Reden runtergesprochen werden sollten. Das ist in dieser Euphorie, sage ich einfach mal, untergegangen. Wir haben uns dann einfach noch selbst gefeiert und das hat uns aber allen gut getan. Wir hatten alle einen langen Wahlkampf in den Knochen und wir haben dann einfach mal gefeiert. Und das vielleicht zur Entschuldigung zu den Leuten, die uns da vielleicht was, ja, also eine gewisse, wir werden unpolitisch oder uns in der Richtung irgendwas vorwerfen. Das sind wir ganz bestimmt nicht. Nur da hat es uns einfach mal gerissen. Das war's. Ja. Finde ich, ist ein Bild so mit viel Aussagekraft. Das ist von einem Flashmob hier in Dresden. Demokratie sterben hieß der. Da ist er noch ein Wahnsinniger, jeweils mit den richtigen Parteistellen versehen. Ist rumgelaufen, hat dann die arme Meinungsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit oder so. Die wurden dann gejagt und symbolisch getötet. Da lag dann auf der Prager Straße der halbe Bürgersteig voll. Waren sehr viele Leute. War eine sehr schöne Aktion. Ist ein Beispiel, wie man aktiv werden kann, ohne jetzt in der Partei mitzumachen oder da irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Eine schöne Geschichte, Smart Mobs heißen sie eigentlich richtiger. Kann ich auch nur jedem empfehlen, ist befreit. Über die Wirkung bin ich mir so nicht richtig im Klaren. War jemand vielleicht von euch dabei? Ja, du warst dabei? Ich könnt ihr mal kurz erzählen, von den Flyern, die wir verteilt haben, ist da irgendwie eine Rückmeldung gekommen? Oder?
Nicht wirklich, wir haben da auch nicht irgendwie Kontaktadresse.
Die wurden uns aus der Hand gerissen, die Flyer. Und die wollten sich alle informieren, die Leute, die drumherum standen, waren eigentlich sehr begeistert.
Cool. Ich denke auf jeden Fall, das war eine nette Aktion, aber nicht aber, war eine nette Aktion. Man kann das vielleicht noch ausbauen. Gerade wenn man mit mehr Leuten noch fettere Flashmob machen, die schon in Richtung, na, das ist ja fast wieder ungehorsam gehen, also wieder keine Aufwiegeln, so bin ich ja nicht. Aber lass das mal machen.
Kurze Anmerkung, ja? Am 31. Oktober ist Zensurlo da in Dresden, habe ich gehört.
Zensurlo, ist das die? Ja, also eigentlich sollte man dir ja dankbar sein. Wer so merkbefreite Politik macht, der sollte sich echt nicht wundern, wenn vorher unpolitische Leute auf die Straße gehen und den Politikern die Hölle heiß machen. Ist euch jeder Begriff? Ursula von der Leyen, ich denke schon. Unsere Familienministerin, ihr großes Vorbild, Wolfgang Schäuble. Das merkt man der Frau auch an. Ich will jetzt gar nicht weiter auf sie einwischen. Ich bin ja, wie gesagt, eigentlich dankbar, weil dieser auslösende Moment in Deutschland war jetzt nicht wie in Schweden der Copyfight, also die Auseinandersetzung um die Urheberrechtsfragen, sondern in Deutschland ist das vorherrschende Thema doch der eigentlich schon realisierte technische Überwachungsstaat, in dem wir gerade leben, in dem wir immer weiter reingeritten werden und der auch immer schwieriger wird, umzukehren, weil freiwillig lassen sich solche Systeme sehr schwer hier in freiheitliche Richtungen drehen. Ja, von daher ist das so ein Meilenstein von jetzt reicht's. Und Zensursel hat es geschafft, viele Leute wach zu machen und von den PCs wegzuholen, sich aktiv einzubringen, wenn man mal die Blogosphäre durchforstet, da findet man teilweise emotionale Ausrufe von Leuten, die so wie ich jetzt Mitte, Ende 30 sind oder noch ein bisschen jünger vielleicht noch, die sagen, verdammt, warum gibt es das nicht schon seit 20 Jahren und jetzt endlich weiß ich, was gefehlt hat. Und diese Energie, die jetzt gerade da entsteht und es platzt quasi förmlich aus dem raus, das ist jetzt unsere große Aufgabe, die thematisch zu verpacken. Also erstmal wir sind von 800 Leuten im Mai, sind wir jetzt auf 10.000 sind wir, glaube ich, seit gestern Abend, 10.000 Piraten in Deutschland. Das bringt Fragen der Infrastruktur mit sich, Logistik. Wir haben bisher von Hand in Mund gelebt, jetzt sind wir quasi reich. Auch wenn das Geld erst in 2 Jahren kommt, aber jetzt ist man quasi irgendwann am Parteientropf dran und hat perspektivisch die nächsten Jahre überhaupt erstmal die Möglichkeit, nicht nur von den paar Euro Spenden, die man selber so zusammenkratzen kann, neben dem eigentlichen ehrenamtlichen Engagement, da auch mal aktiv zu werden. Und ich hoffe mal, und das ist auch mein Appell heute Abend hier an euch, wenn ihr jemals vorgehabt habt, irgendwas an der Welt zu ändern, investiert mal jede Stunde, eine halbe Stunde in sowas oder in Flashmobs oder whatever, aber bewegt euch, macht das mal ruhig. Wenn sie euch noch nicht aufgeweckt hat, dann versuche ich das halt ein bisschen nachzuholen. So, ein kleiner Themawechsel. Wir waren bei den Imperien vorhin und das hier ist das Symbol der ICANN. Die ICANN ist quasi die oberste Telefonbehörde im Internet. Für die Leute, die sich jetzt mit DNS-Sachen nicht auskennen, ist mehr oder weniger eine Regierungsbehörde der USA und die verwaltet den kompletten Namensraum, alle Domainnamen, die es so gibt. Die DENIC in Frankfurt, die den DE-Namensraum betreut, bekommt ihn daher. Alles, was so an regulären Domains unterwegs ist, wird letztendlich aufgelöst auf den Root-Servern von der DENIC. Da gibt es eine partielle Mitbestimmung, aber letztendlich irgendwelche Forderungen, die an der US-Regierung vorbeigehen, gibt es da nicht. Und das führt zu folgendem Zusammenhang, wie das eben so ist, wenn sich ein Monopol breit macht oder ein Monopol etwas beansprucht, wie diese Territorialmacht USA jetzt quasi den kompletten Cyberspace, den ganzen Namensraum für sich beansprucht, dann kommen irgendwelche Leute, ich nenne sie mal Piraten, die das nicht so okay finden. Aber das ist, glaube ich, der dritte Verrückte, den ich heute Abend vorstellen muss. Das ist der Sidio Talini aus New York. Ein Pirat im besten Sinne, der ist hergegangen und betreibt ein alternatives Root-Server-System, das heißt ein alternatives Telefonbuch. Da sind also nicht nur die offiziellen, der ICANN, die ich eben vorgestellt habe, nicht nur die offiziellen Telefonnummern drin. Nein, der geht doch her und verpackt das, das nennt sich dann Inclusive Namespace, alle chinesischen Domains, die man hier gar nicht aufrufen kann, die greift er ab und speist die mit in das Telefonbuch ein, dann die ganzen seltsamen Domänenendungen wie Satan, Gott und Liebe und also Punkt Satan oder so. Die nimmt er mit ins Boot, versucht das Ding aber dann auch konsistent zu halten, dass da keine namensrechtlichen Probleme gibt, dass die Telefonnummer nicht zweimal vergeben wird, sozusagen. Das hat folgenden Hintergrund. Eben weil die Territorialmacht USA den Cyberspace für sich beansprucht und er auch so ein bisschen an Größenwahn leidet und muss man sagen, nee, das sehe ich jetzt nicht so. Und er hat sich abgespalten mit seiner Insel Long Island, südlich von New York, hat da ein völkerrechtliches Schlupfloch gefunden, nachdem diese Insel, die früher mal so ein Umschlagplatz war für Immigranten und für Waren, also eine Quarantäneinsel war. Und da gibt es auch einen Paragraphen, nachdem die gar nicht zum Staatsgebiet gehören. Also wenn sie die mal hätten sprengen müssen oder den Stöpsel rausziehen müssen, da er hat dieses Schlupfloch gefunden und beansprucht diese Insel jetzt für sich. Konnte sich damit aber noch nicht durchsetzen. Das hat sich dann geändert, nachdem er sich mit italienischen Wissenschaftlern zusammengetan hat. Die Antarktika, und zwar ungefähr 20% des antarktischen Kontinents, nach völkerrechtlich richtigen Gesichtspunkten für sich beanspruchen. Das sind Forscher, die da Biologen, Geologen und dergleichen, die dort eine Forschungsstation unterhalten Und weil dieses Land eben von Imperien wieder bedroht ist, Leute, die da Erdöl suchen und dergleichen, betreiben die eine Art Naturschutz, indem sie ein eigenes Land gegründet haben. Das ist die Anerkennungsrunde der kleinen UNO. Die kleine UNO, das ist so, ja, so eine, ja, alles, was nicht in der UNO aufgenommen wird, so Staaten wie beispielsweise die Kosovo-Albanien, was gab es da noch? Bosnien-Herzegowina, dankeschön. Taiwan beispielsweise ist auch eine Mikronation, die haben sich auch von China abgespalten, die sind erst von 50 Jahren anerkannt. Die Zulu Nation in Südafrika, die da ein Drittel der Bevölkerung stellt, haben auch kein eigenes Land, aber die werden von denen anerkannt und die tun sich da alle zusammen. Der Vizepräsident ist der Hugo Chavez aus Venezuela. Jetzt kann man sich eins und eins zusammenräumen. Also der Cesido, der fährt in New York mit Diplomatenstandarten rum, hat einen Diplomatenpass und fährt dann die UNO besuchen und kümmert sich darum, dass sein Land jetzt eingetragen wird in der UNO als offizieller Staat mit UNO-Code und dergleichen. So, und das hat folgenden Hintergrund. Als Bush der Zweite den zweiten Golfkrieg angefangen hat, kam er in finanzielle Bedrängnis und hat eine Behörde weggekürzt, wegrationalisiert, die sich um diese Inseln gekümmert hat. Die hießen vorher United States Outlaw Minor Islands, sind Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, die genutzt wurden als Airstrips, als Auftankstation für die alten Dieselschiffe, wurden danach aber nicht mehr gebraucht. Seit den 70er Jahren wird alles atombetrieben mit der US-Flotte und seitdem gammeln die so vor sich hin. Das sind 11 Inseln, insgesamt 36 Quadratkilometer und die hatten eine eigene Domain. Von der ICAN, also von der US-Regierung, haben wir eine Länderdomain zugewiesen bekommen, als nicht-territorialer Protektorat der USA, UM hieß die. Und als diese Behörde weggekürzt wurde, da geschah Folgendes: Nach den Statuten der ICAN wird ein Domain frei, sobald der Betreiber sie nicht mehr technisch versorgt. Und weil die Server abgestellt waren, lief dann eine Karenzzeit und der Cesido Tallini hat schon ganz zu Hause immer auf den Rechner geguckt und immer, na, merken Sie es? Merken Sie gerade, dass Sie gerade den Domain verlieren? Und ehrlich, haben es nicht gemerkt. Und 3 Stunden, nachdem die Frist abgelaufen war, kam dieser First-Come-First-Serve-Grundsatz zum Tragen. Cesido Tallini hat die Domain angemeldet, hat seine Server da angeschlossen, kann die quasi technisch den Service anbieten, dass diese Domain erreichbar ist. Und nach den eigenen Regeln, der Regeln der US-Regierung, geht die Domain dann quasi an ihn übrig. Er besitzt jetzt die .um-Domain. Jetzt kam der Cesido auf eine ganz clevere Idee. Wenn ein Territorialstaat wie die USA hergehen kann und den Cyberspace für sich beansprucht, dann kann doch eigentlich eine Nation, die aus dem Cyberspace ist, auch territoriale Ansprüche stellen. Also, und weil die Domain ja eh schon uns gehört, hat er gesagt, okay, am 6. Mai letzten Jahres haben wir diese Inseln eine friedliche Invasion gestartet, per Pressemitteilung, und haben dem Präsidenten erstmal freundlich dafür gedankt, dass er uns die Inseln zum Preis überlassen hat. Das Ganze abgesegnet und auch unterstützt von Rechtsgelehrten von dem Internationalen Parlament für Sicherheit und Frieden. Die kennen sich damit aus, mit der Montevideo-Konvention, mit dem internationalen Seerecht, Völkerrecht, also alles, was damit reinspielt. Das ist komplett sicher. Das Ding ist faktisch Piratenland. Wir haben jetzt 11 Inseln. Eine eigene Domain. Wir kämpfen da jetzt noch in der Richtung um die Anerkennung durch die UNO. Da fehlt uns aber noch was. Eine der Bedingungen, genau, mal ganz kurz. Eine Bedingung ist es, dass man diplomatische Beziehungen aufnehmen kann zu anderen Ländern, um als Staat anerkannt zu werden. Man muss ja eine eigene Nation sein und man muss dieses Territorium auch bewohnen. Und weil das nicht so ganz einfach ist, haben wir uns jetzt zusammengeschlossen. Das ist also einmal hier The Pirate Nation, wo ich da auch meine Finger mit drin habe. Wir haben jetzt einfach gedacht, Moment mal, wir sind ja quasi ein 5000 Jahre altes Volk. Wer bei Wikipedia mal nachschlägt, also Definition der Nation hat nichts irgendwie mit biologischer Abstammung zu tun. Das überhaupt nicht. Und wir fühlen uns, als unsere Nation, wir sind Piraten. Und wenn wir schon mal da irgendwie ein Territorium haben, gerade noch im Piratendreieck da unten, dann sollte man sich da auch mal darum kümmern, dass das Land auch besiedelt wird. Um eben das letzte, die letzte Forderung aus der Montevideo-Konvention zu erfüllen und offiziell als Staat der UNO anerkannt zu werden.
Wann geht das Schiff los?
Ich bin gleich noch einen Moment hier. Und weil man alleine nicht so viel Spaß hat, haben wir uns nach Verbündeten umgesucht. Also wir haben diese UMOMOA gegründet, das ist der Siegel vielmehr, das ist, dieses Land ist quasi Open Source. Er hat gesagt, das ist unser Land, wir können machen, was wir wollen, das können wir auch teilen, mit wem wir wollen. Und jede Nation kann das Land für sich beanspruchen, also quasi eine von diesen Bedingungen erfüllen. Und darf es nur nicht exklusiv tun. Wie gesagt, Open Source. Und da gibt es im Netz, hackerspace.org kennt ihr vielleicht, dürfte den einen oder anderen Begriff sein. Ja, ist ein Wiki, ein loser Zusammenschluss von 160 Hackergruppen, die aber realen Space anbieten, im Real Life, in der Fleischwelt, wo sie sich treffen und ihren Hobbys nachgehen. Und die Astera, Fairy Godmother of Hackers, die hat da so ein bisschen ihre Finger im Spiel und die habe ich in Wien kennengelernt. Wir haben uns nett unterhalten. Und dann haben wir uns gedacht, na, gründen wir noch eine Internet Republic of the Boundless Leads and Hackers. Republic of Blah, übrigens abgekürzt. Ja, abgelenkt jetzt durch den Wahlkampf und dergleichen, ist es da, man muss ja dann auch eine Verfassung machen und so einen Staat halt bilden, ne? Das ist dann nicht ganz unaufwendig. Durch den Wahlkampf bisher ist das Projekt, könnte noch ein paar Leute vertragen, die da mitmachen. Also wie gesagt, wer da anheuern möchte, kann sich gerne gleich an mich wenden. Ich stelle den Kontakt gerne her. Ja, und weil wir so ein blödes Wetter haben heute in Dresden, habe ich gedacht, zeige ich euch noch ein paar nette Impressionen aus der Gegend. Das sind haitianische Fischer, die Insel so als Zwischenstation nehmen, mal zum Holzer packen, wenn mal was kaputt gegangen ist, ihr Ruder oder so, dann gehen die da hin, fällen sich einen Baum. Das ist quasi wie so eine vorgelagerte Tankstelleninsel. So sieht die von oben aus. Die ist relativ groß. Ich glaube 3-4 Kilometer lang und 2 breit oder so. Ist ein 70 Millionen Jahre alter Basaltfelsen, also Kalkstein, Phosphat, schieß mich tot. Da gibt es unterirdisch, wie gesagt, Geologen waren da, das ist hier von, danke übrigens nochmal nach Amerika, das sind Fotos gemacht worden von der Behörde, bevor sie aufgelöst wurde, die das Ding nochmal vermessen haben und schon nette Fotos gemacht haben. Hier sind wir im Leuchtturm, den wir gleich nochmal näher sehen. Und das ist halt ein alter Basaltfelsen, der erstmal nicht untergeht, auch wenn die globale Erwärmung den Meeresspiegel steigen lässt.
Ja, Moment, nochmal ganz kurz vom Namen her, welches ist das? Vor Haiti, Midway oder was ist das?
Haiti ist in der Karibik. Ja, Midway ist in dem Pazifik. Das ist zwischen Jamaika, Kuba und...
Das ist jetzt Hispanola. Midway?
Oder? Bitte?
Welches ist das?
Wie heißt die?
Das ist Navassa Island. Navassa?
Navassa, okay.
Genau, die ich anfangs gezeigt hatte, ja. Zwischen Haiti, Jamaika und Kuba. In diesem Dreieck drin. Alter Basaltfelsen, ja, die Idee kam gerade schon, dass man da vielleicht so einen Stollen, das ist eine alte Minen gibt es da noch drin, da sind Stollen drin. Wenn man was Heißes hat, was viel Wärme abgibt, dann ist es gut, wenn man das irgendwo kalt abstellen kann. Also es gibt Ideen, die da in die Richtung gehen. Das ist Lulu Bay, quasi unsere Hauptstadt. Hier vorne nur so einen alten, verrosteten Flaschenzug. Wie gesagt, die Insel, da gibt es keinen Badestrand. Also, leider. Hat aber auch seine Vorteile. Das ist quasi der Zugang der Wahl, wenn man da anlanden will. Dann sollte man sich halt auch das Wetter aussuchen. Ganz gut zu verteidigen. Bitte? Wie gesagt, da gab es früher eine Phosphormine und Guano wurde da abgebaut. Eine kleine Eisenbahn führt noch über die ganze Insel. So eine Schmalspurbahn für so. Ja, ist kein Witz. In die Stollen rein. So, teilweise verschüttet und ist alles sehr marode. Aber eine Zisterne gibt es dann auch.
Warst du schon mal tot?
Bitte?
Warst du schon tot, weil du das alles so genau weißt?
Ne, ich habe auch mit Leuten geredet, die da waren. Das kannst du mir nicht lassen.
Nee, das ist nichts gesagt.
Ja, das sieht man mal von oben, das ist eben dieser Zugang. Selbst darf man als deutscher Ingenieur natürlich nicht so pingelig sein. Ja, es gibt viel zu tun. Aber das war ein schönes Bild, oder? Der wurde 1914 gebaut, auch 70 Meter hoch das Ding. Also auf den 70 Metern, die am höchsten Punkt ist, nochmal die 170 Meter drauf, 140 Meter Höhe. Alter Leuchtturm, das alte Versorgungshaus daneben, das ist der Dachschulabschlussband. Also. Ja. Bitte? Nee, noch nicht. Es ist halt folgendes. Wir sind alles in Zivilberufen, die meisten sind in Zivilberufen irgendwo hier links. Wir haben uns das halt so überlegt, dass wir das quasi schichtweise machen. Eine ständige Bevölkerung heißt ja nicht, dass immer die gleichen da wohnen müssen. Dass man sich quasi da turnusmäßig austauscht, damit die Leute auch keinen Inselkoller kriegen, weil ist halt doch nur ein Felsen mit ein bisschen Grün, aber.
Ja.
Aber es gibt halt Überlegungen, da was Stationäres hinzubauen, dass dann eine Meerwasserentsalzung da ist, dass man nicht nur auf die wenigen Süßwasservorkommen im Felsen selber darauf angewiesen ist. Also dass da ständig Leute wohnen können, so im Rahmen der Selbstversorgung. Ist natürlich sehr viel mit Kosten verbunden und mit viel Manpower. Aber es ist eine nette Idee, wie gesagt, wenn da eine oder andere Interesse dann hat,
gibt's da Marte?
Bitte?
Gibt's
Marte? Kannst du importieren. Das ist ein guter Geschäft.
Da gibt es echte
Marken. Sven, vielleicht liefert der Loscher ja.
Das ist nochmal, jetzt habe ich gedacht, das wäre der Blick von dem Leuchtturm aus. Aber so sieht es dann von der Insel runter aus, schön aus dem Meer. Ringsrum sieht man nichts. Bei gutem Wetter wohl ein bisschen Haiti, würde ich mal sagen. So sieht es aus. Ja, und das ist Henry Morgan, alias Rack Rackham, den wir die gekreuzten Schwerter beispielsweise, die ihr auch in unserer Landesflagge, in unserer Nationalflagge quasi seht, den wir die zu verdanken haben. Das ist immer eine Reminiszenz an diesen Herrn. Ein Pirat, der es geschafft hat, die Piraten untergehen zu lassen, aber trotzdem Ehre, wem Ehre gebührt. War eine krasse Sau. Hat es auf jeden Fall drauf gehabt. Bis er Gouverneur wurde, ne? So, Navassa ist, habe ich vergessen zu erwähnen. Navassa Island wird genannt das Galapagos der Karibik. Weil es gibt da ein, zwei Echsenarten, die gibt es nirgendwo anders. Es hat sich quasi so eine biologische Artenvielfalt entwickelt, die relativ einmalig ist. Und da die USA noch hergegangen ist und im letzten Jahr als letzten Verwaltungsakt der Bush-Regierung hat sie quasi nochmal die Hälfte unseres Territoriums in der Pazifik, auf dem anderen Ozean, zum Naturschutzgebiet erklärt. Gut, haben wir gegen protestiert, hat das nicht viel genutzt. Sie werden nicht so die Presse wie die, aber der Gedanke ist ja gar nicht verkehrt, wenn man so eine Insel hat. Da gibt es Sachen, die schützenswert sind. Und wer bietet sich da besser an als Leute, die, wenn es um Naturschutz geht, zeigen, dass sie auch ihr Leben für einsetzen. Das jetzt so perspektivisch vielleicht. Ist noch nicht raus, vielleicht ein Mitglied in der Piratennation perspektivisch. Das ist Captain Paul Watson und seine Crew, hier habe ich nochmal ein Foto, glaube ich, von ihnen, die jedem bekannt sein sollten, der sich mit Walfängen auseinandergesetzt hat. Hoppla. Ja. Nochmal drücken.
Ja.
Die hatten im letzten Jahr ein schönes Feature auf einem Natursender, eine siebenteilige Serie, die denen auch sehr viel Zulauf gebracht hat. Die wehren sich halt auch im praktischen Sinne dagegen, dass japanische Walfangflotten in die Schutzgebiete der Wale in der Antarktis da reinfallen und da massig 1000 Ming-Wale oder was im Jahr abschlachten. Sicher nicht für wissenschaftliche Zwecke, sondern für den Kochtopf. Ich versuch's nochmal. Da ist er doch. Das ist Captain Paul Watson. Auch ein Deserteur, wie wir so viele Deserteure sind bei den Piraten, die irgendwo abgehauen sind. Meuterer, der war vorher das Gründungsmitglied von Greenpeace gewesen. Kam dann aber irgendwann nicht mehr damit klar, dass Greenpeace halt mit dem Booten immer nur in die Meer gefahren ist und Fotos gemacht hat, sondern hat dann angefangen, Stinkbomben zu werfen. Also Sachen, die keinen verletzen oder so Sachen. Oder mit die Boote halt zu rammen. Er hat keine körperliche Gewalt gegen Menschen hinterab, ist auch vollkommen richtig so. Aber ein bisschen was kaputt machen darf man schon mal, wenn es drauf ankommt. Muss man eben abwägen, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe große Hochachtung vor dem Mann, was er gemacht hat. Wir haben jetzt mittlerweile eine kleine Flotte aufgebaut und mit ein bisschen Verhandlungsgeschick, wenn wir die noch mit ins Boot holen, dann ist die Küstenwache für die Pirate Nation auch gesichert. Gut. Eigentlich habe ich jetzt ein bisschen viel geredet und ihr habt gar keine Fragen gestellt. Dafür haben wir jetzt Gelegenheit. Ich habe jetzt wenig von der Piratenpartei gefeatured, weil ich euch mal ein Bild davon zeichnen wollte, was sonst noch neben der Parteigeschichte so abgeht. Und ich würde euch jetzt mal anbieten, dass ihr mir Löcher in Bauch fragt. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Bitteschön.
Mikronationengründung, die sind ja bis jetzt alle fehlgeschlagen. Da gab es mal eine Mikronation bei Philippinen, da kam Land aus dem Meer durch einen Korallenriff, man konnte darauf schon bauen, haben sich ein paar Leute dort eben hingestellt, aber dann hat die Philippinen gesagt, ach nö, jetzt annektieren wir das Land und sind dort mit Militär hingegangen, haben dann kurz in die Luft geschossen und dann mussten die natürlich aufgeben. Ja. Wie will man das auf einer Wassereile verhindern?
Der größte, dreiste Karibik-Anrainerstaat außer den USA ist Venezuela. Und der Vizepräsident der von uns anerkannten, nein, wir wollen keine politische Allianz, aber im Rahmen der diplomatischen Beziehungen kann man durchaus auf Schützenhilfe hoffen, wie auch immer. Also wir wollen keinen Krieg, wir wollen auch nichts mit Waffengewalt verteidigen, im Grunde. Aber wenn da Server stehen, die, mein Gott, also irgendwas werden wir uns einfallen lassen müssen. Das ist eine Frage, die wir uns bisher gedrückt haben, weil es auch noch nicht so akut ist. Letztendlich hast du recht, klar, wenn er irgendjemand einlaufen will und es plättet, dann kein Problem. Aber man kann halt dafür sorgen, dass das nicht gewollt ist. Dass durch gute Öffentlichkeitsarbeit und wenn man eine gute Sache macht, und wir machen eine gute Sache, und es in den Industrienationen, also da, wo eine Wählerstimme auch irgendwie was zählt, wenn man da eine kritische Masse überschreitet, die etwas will und auch da Regierungen unter Druck setzt, dann bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass man da auch mittelfristig seine Ruhe hat und da nicht vor fremden Invasionen sich oder Angst haben muss. Ne? Genau. Jemand?
Also, mir ist noch nicht ganz klar, was will man denn mit diesem Staat erreichen? Oder ist das einfach nur ein Kunstprojekt quasi, dass man sich einen Mikrostaat gründet und unterhält?
Ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, es ist oft schwer, anders angefangen. Gesellschaften schwanken im Grunde von totaler Tyrannei bis totaler Anarchie. Irgendwo dazwischen ist die Demokratie. Man schlägt das Pendel mal nach links aus, mal nach rechts. Im Moment schlägt es ja nach Richtung Totalitarismus aus. Und das Fatale, das zeigen ja wissenschaftliche Erkenntnisse auch, dass diese Umkehrung relativ schwer wieder rückgängig, diese Tendenz schwer rückgängig zu machen ist aus eigenen Beweggründen, also mit den Mitteln der Demokratie, sage ich einfach mal. Vor 20 Jahren etwa genau gab es da in Deutschland die erste friedliche Revolution, aber es ist halt bisher die Ausnahme gewesen. Deswegen denken wir parallel zu der Strategie der Parteien, dass wir hier die Parlamente erobern und insgesamt die Welt was besser machen, ob es nicht eine gute Exit-Strategie wäre, wenn man beispielsweise die 160 Hackerspaces, die auf der Welt gibt, wenn man die zu exterritorialem Gelände erklären kann, die Diplomatenstatus haben, wo die jeweilige Jurisdiktion nicht greift, sondern weil die eigene greift und das nicht aufgrund, weil man das jetzt ausgerufen hat, sondern weil man sich ganz einfach an die Regeln gehalten hat, der Montevideo-Konvention, der UNO, des Völkerrechts und einen Staat hat, wo keiner mehr sagen kann, nein, die sind doof, die lehnen wir jetzt ab, geht nicht mehr. Also ist halt eine mehrgleisige Strategie, die darauf abzielt, Freiräume für Piraten überall zu schaffen. Wir wollen ja nicht auf die kleine Insel ziehen mit allem und jedem.
Also ein Politik-Hack.
Ja, genau.
Die eigene Nation so im Sinne wie ein Server, von dem aus man agieren kann.
Ja, es hat viele, die jetzt da auch schon von Anfang an dabei sind, die leben halt auch so. Die fliegen von A nach B zum Arbeiten, sind aber quasi immer zu Hause, weil Laptop dabei. Und die nervt das einfach nur so, oh, jetzt ist hier das wieder verboten und dann muss ich das wieder abgeben und dann muss ich da wieder auf achten. Und wir sagen einfach, warum kann ich nicht bitte quasi in meiner Blase mit meiner eigenen Jurisdiktion durch die Gegend laufen, solange man einen gemeinsamen Nenner hat und keinem auf den Keks geht oder Rechte anderer verletzt. Das ist so die Meta-Idee, die dahinter steht. Neben den eingangs erwähnten also exterritorialen Geländen.
Um ein gutes Vorbild zu liefern, vielleicht, muss man irgendeine Art von Staatsform finden? Ist das ein Kriterium? Oder?
Ja, kann ja vielleicht auch helfen. Wie gesagt, wir sind noch sehr am Anfang der Entwicklung und wenn es halt bestehende Gesellschaften zu verändern, ist das eines. Meistens die Sache, eine Aufgabe von Generationen, bis sich da was. Heute sind wir, oder die meisten haben grüne Gedanken mit der Muttermilch aufgesogen. Es hat aber 30 Jahre gedauert, bis diese so durchgesackert sind, sodass dass gewisse Probleme eben als eine Selbstverständlichkeit da wahrgenommen werden. Und manche Leute, die sind halt auch schon was älter oder die haben ein bisschen zu viel Geld übrig oder sind sonst, finden das gut, sich selber zu verwirklichen. Und anstatt jetzt zum fünften Mal nach Thailand zu fliegen in Bali-Urlaub, dann sagen die, okay, dann möchte ich mal einen Monat einen Arbeitsurlaub da und bauen eine Station da auf. Also es ist ein Projekt, das versucht, klar, das System zu hacken, nämlich die Möglichkeiten bis zum Geld nicht mehr auszureizen mit möglichst wenig Mitteln, die man eben noch hat. Und vielleicht auch Modelle zu entwickeln, die praktisch funktionieren, die ja global über die Kontinente weg funktionieren, wie Leute miteinander klarkommen in einer Staatsform, wo alles ein Recht und Ordnung hat und wie sich das gehört. Ja? Um da vielleicht gute Sachen daraus zu extrahieren für die andere Gesellschaftssysteme, quasi als Spielwiese, als Open Source Sandbox.
Finde ich eine gute Sache. Also auch, das geht ja weit über die Partei hinaus, ja, dass man also nicht nur sagt, wir versuchen es jetzt innerhalb der Regeln so, indem wir den typischen Weg gehen und eine Partei gründen oder so, sondern wir wollen wirklich was machen und wir nehmen jede Gelegenheit wahr, die es gibt und steigen wir ganz oben ein und versuchen einen Staat irgendwie zu nehmen.
Ein schöner Nebeneffekt. Schon ganz kurz noch. Ein schöner Nebeneffekt ist, wenn man sich mit Politik, also wie beispielsweise hier Landtagswahl, wie mache ich eine Landtagswahl, erstmal googeln, ne, wie geht das? Man beschäftigt sich mit einem Thema und lernt was dazu. Man macht Fehler, klar, haben wir auch gemacht, aber man hält das irgendwo fest in der Wiki, es wächst von der Wissensbasis und genau wie jetzt mit dem internationalen Seerecht, habe ich vorher nicht kein bisschen interessiert, oder Montevideo-Konvention, habe ich mal gehört, aber was ist denn das? Aber wenn man sich damit beschäftigt, lernt man was. Und lernt den praktischen Nutzen des Ganzen kennen und lernt seine Welt besser zu verstehen. Und für uns ist das auch so ein bisschen Aufklärung, sowohl Selbstaufklärung als auch die anderen Leute.
Ja, ich würde mal gerne eine Frage zur Partei selbst stellen. Und zwar, wie ist denn die Organisation der Partei intern? Wird die Parteimitgliederung anders sein als alle anderen Parteien? Und wie ist die interne Struktur? Also wie wird da so Mitbestimmung umgesetzt, außer jetzt mit dem Wiki?
Die Struktur ist, ja klar, wir wollen anders sein, wir haben so einen basisdemokratischen Anspruch, dem das Vereins- und das Parteigesetz in Deutschland leider ein paar Grenzen setzt. Das heißt, um zu Wahlen zugelassen zu werden, brauchen wir quasi einen Bundesverband, Landesverbände, die da Landeslisten aufstellen. Also da gibt es einfach ganz klare formelle Vorgaben, wie man organisiert sein muss, damit da die staatliche Demokratie nicht gefährdet wird. Hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Wir versuchen das, die Hierarchie möglichst flach zu halten, entwickeln jetzt gerade parallel zueinander Abstimmungstools und auch so eine Art soziales Netzwerk, das es dann beinhaltet, um es möglich zu machen, auch mit vielen Leuten, also mit den 10.000, die jetzt sind, basisdemokratisch abzustimmen, um diese mit Liquid Democracy beispielsweise Wege zu finden, dass viele Leute möglichst direkt daran beteiligt werden. Diese technische Umsetzung, da sind wir noch gerade dabei, die zu lösen, aber der Wille ist auf jeden Fall da. Und ich kann die Leute nur um Geduld bitten. Wir sind auf drei Teams oder so, arbeiten wir jetzt gerade dran, dass wir das umsetzen können. Wir sind halt nur von dem Mitgliederansturm echt überrascht. Wir haben uns verzehnfacht, mehr oder weniger. Das sind ganz andere Sachen. Vorher hat man sich halt in kleinen Kreisen getroffen, das abgekaspert und dann war es gut. Heute sind wir 8.000, müssten wir ein Stadion vermieten.
Und wie ist das jetzt hier in Sachsen zum Beispiel? Habe ich es mitbekommen, gibt es ja mal Landesverband und in verschiedenen Städten treffen sich halt Gruppen. Wie will die Piratenpartei zum Beispiel verhindern, dass wie bei anderen Parteien halt sich einfach einzelne Führungspersönlichkeiten in Gruppen rausbilden, die dann das Bild bestimmen und vielleicht ein Meinungsbild der Gruppe nach außen wiedergeben für eine Stadt oder für einen Bezirk, der nicht der Meinung der Basis entspricht?
Wir versuchen hier mit dem Crew-Konzept gerade dem entgegenzusteuern. Es ist nun mal leider so, es bilden sich immer, irgendjemand macht immer das Alpha-Männchen oder wie auch immer. Der Mensch ist halt so, ich bin ja selber so einer, bin Landesvorsitzender gewählt worden letzten Monat. Um dem in die Schranken zu weisen und die da nicht Potenzial verloren gehen zu lassen, versuchen wir das mit möglichst kleinen Gruppen, sehr dezentral, Entscheidungen zu treffen, dass die Leute nicht eben sich an eine Gruppe gezwungen sind, an so ein Gruppenmonopol, sondern hey, wenn es mir da nicht passt, weil die Chemie nicht stimmt, mache ich mal eine eigene kleine Gruppe, bin denen aber nicht nachgestellt. Ist gerade im Flow und in der Entwicklung, beschäftigt euch damit.
Das Q-Konzept ist also noch nicht umgesetzt, sondern...
Du hast das seit einem halben Jahr hier, wir sind nur vor lauter Lack, haben wir nicht dazu gekommen, um das wirklich auch dann in dem Sinne umzusetzen. Das haben wir seit einem halben Jahr in Probe hier, in Berlin läuft das schon super, da läuft alles nur über Crews, in Nordrhein-Westfalen, die sind auch noch nicht so ganz so weit wie wir, ein bisschen weiter als wir. Aber es kommt jetzt gerade, es ist gerade so im Umbruch. Gerade. So, vielleicht letzte Frage noch, wir müssen dann Feier machen.
Nee, ich würde jetzt sagen, also wenn Fragen noch sind, vielleicht nachher okay. Oder unten oder beim Bierchen, weil jetzt unten Closing Track ist, wir würden dann gerne schließen. Okay. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Marco.